Ja, das ist schon allein darum hat es sich gelohnt, heute hierher zu kommen, um Gott wieder mal zu sagen, wer er für uns ist. Wer das Gefühl hat, das ist das Wichtigste gewesen, heute darf sonst zum Kirchenkaffee übergehen. Wer noch möchte ein Wort von Gott mit auf den Weg bekommen, darf gerne bleiben. Ich möchte euch aber zuallererst meine Familie vorstellen. Das sind meine vier Frauen. Ich bin also von lauter Schönheit umgeben. Ich habe drei Töchter, Karin, meine Frau, die sind inzwischen alle erwachsen. Das ist entlastend, meistens. Zwei sind noch daheim, die Älteste und die Jüngste. Wahrscheinlich auch absehbar, die Mittler, unsere Fabienne, die ist schon bereits ausgezogen. Wir wohnen in Rombach, das ist direkt neben Aarau, gehört zu Küttigen, sagt euch wahrscheinlich nichts, ausser ihr kommt aus dieser Gegend. Das ist einfach in der Nähe von Aarau und Aarau ist westlich von Wil. Das Aarau ist auch das theologisch-diakonische Seminar, das ich seit etwa 25 Jahren, glaube ich, ist es jetzt ziemlich genau, unterrichte in ganz unterschiedlichen Pensen. Es ist immer mehr geworden im Laufe der Jahrzehnte. Du hast vorher gefragt, was machen ihr denn dort ganz genau? Die Ausbildungsstätte gibt es schon 60 Jahre, bin ich mir ganz sicher, ungefähr. Also ein bisschen länger, als es mich gibt. Wir bilden junge Leute aus in einem Vollzeit- und in einem Teilzeitstudium. Das gehört zu diesen theologischen Ausbildungsstätten, die wir haben hier in der Schweiz. Ich nehme an, ihr kennt auch einige von denen. Wir sind einfach eine davon. Wir können bei uns eine Ausbildung machen als Sozialdiakonin oder Sozialdiakon und Gemeindeanimation. Das hat nichts zu tun mit Kirche, sondern mit Gesellschaft. Das ist ein neues Berufsbild, das der Staat vor etwa zwei Jahren designt hat. Und wir sind eine von diesen beiden Ausbildungsstätten, die dazu ausbilden. Also wir können eigentlich etwas ganz Tolles machen. Wir können Leute für die Kirche ausbilden und wir können Leute für die Gesellschaft ausbilden. Und haben die staatliche Qualifikation und eben eine kirchliche Qualifikation. Unsere Studierenden, die kommen etwa zur Hälfte aus der Landeskirche und etwa zur Hälfte aus Freikirchen hier aus der Schweiz. Das ist eine wunderbare Mischung, die wir hier haben. Auch theologisch sehr interessant. Es gibt wunderbare Gespräche, weil die Leute zum Teil sehr unterschiedlich geprägt sind. Und genau, mir macht es grosse Freude, junge Leute auszubilden für den Dienst, den ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Ich kann mir außer Gemeindearbeit eigentlich gar nichts Schöneres vorstellen, als Leute auszubilden und zu begleiten. Und etwas vom Wichtigsten ist ja nicht nur, dass die sachlich und fachlich gut ausgebildet sind, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Aber die beste Qualifikation, fachliche, die beste Kompetenz nützt nicht viel. Wenn das nicht Menschen sind, die gegründet sind, wo ihre Identität gegründet ist in Gott und wo er das Zentrum ist, wo sie also auch als der Weg von der Reife gehen und sich von ihm verändern lassen, das ist das Wichtigste überhaupt. Und ein Stückchen hat das auch zu tun mit unserem Thema hier. Denn da letztlich geht es da auch ein Stückchen in die Richtung. Nur mit dir habe ich das genannt. Ich weiß nicht, wer von euch Nicholas Sparks liest. Es gibt ein Buch von ihm, Nur mit dir. Es geht nicht ein bisschen um etwas anderes. Es gibt, glaube ich, auch einen Film dazu. Das sind so die Filme, die meine Frau daheim gerne haben und wo ich dann einmal sage, okay, ich überlege mir etwas anderes heute oben. Ich möchte es auf Gott beziehen, das nur mit dir. Und es geht darum, mit dem Gott zusammen durch den Alltag zu gehen. Also meine Predigt zielt auf morgen. Natürlich schon auf heute Nachmittag, aber auch besonders auf morgen. Und nochmal vielen Dank, dass ich switchen durfte. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Das Thema 1. Korintherbrief wäre sehr spannend gewesen, hat die Herausforderung gerne angenommen. Aber es war mir jetzt eine grosse Entlastung gewesen, dass ich das Thema doch nehmen kann, weil da schon so viel an Substanz vorhanden war. Und es geht mir um morgen. Morgen mit ihm. Morgen mit ihm zusammen. Zusammen zu arbeiten. Und ich möchte als Grundlage von dem, was ich gerne mit euch teilen möchte, auf ein Wort hören aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium. Ich weiss nicht, wie ihr das hier macht in Wil. Ich finde es angebracht, dass wenn wir das Wort von Gott lesen in einem Gottesdienst, auch gerade wenn es eben eine Grundlage ist von einer Predigt, dass wir dazu aufstehen. Und dass wir hinstehen vor Gott und uns von ihm sagen lassen, was er uns heute mitzugeben hat. Also, wer möchte sagen, okay, I'm ready, ich bin parat, mir von dir etwas zu sagen, den lade ich ein, aufzustehen und wir hören miteinander auf Lukas. Wo muss ich das eigentlich jetzt zeigen? Da spielt keine Rolle. Hauptsache es kommt. Wir hören miteinander auf Lukas 6. Es geschah in diesen Tagen, dass er, Jesus, wegging auf den Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Das sind Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, den man den Zeloten hieß, und Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld. Und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon war da. Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Das ist das Wort von Gott für die Freie Evangelische Gemeinde in Wiel heute am Sonntag am Morgen und für alle, die heute da sind. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Wir wollen mit Jesus gehen heute am Morgen. Und wir wollen mit ihm in eine dreifache Bewegung gehen, wo er uns vorgelebt hat. Jüngerschaft, Jesus Christus nachfolgen, heisst ja nicht nur einfach ein bisschen schauen, was er so macht, sondern schauen, was er macht, um das Lehren selber so zu machen. Der Rabbinismus, der dort einmal ganz üblich war, übrigens ist es gut für euch Schweizerdeutsch, wäre jemand sehr froh im Hochdeutsch. Alles gut. Gut, wir haben die Übersetzung. Was wollte ich sagen? Der Rabbinismus, der zur Zeit von Jesus unter den Juden sehr bekannt war, hat bedeutet, dass Jünger zu einem Rabbi gehen, von ihm lehren, mit dem Ziel, alles so zu machen wie er. Das heisst, wenn Jesus seine Jünger ruft, so wie ein Rabbi seine Schüler, dann geht es darum, dass sie lehren, alles so zu machen wie er. Und das heisst, wenn wir Jesus heute nachfolgen, dann ist das, geht es nicht um weniger als um das, lehren, so zu machen wie er. Mit ihm zu gehen. Wir schauen, wie er es macht. Und was das für uns könnte heissen. Es fängt an damit, dass Jesus allein ist vor dem Vater. Nachher begibt er sich in eine Gemeinschaft hinein mit 12 Männern. Und die Gemeinschaft, die er da bildet, die bleibt bestehen bis kurz vor dem Kreuz. Und dann nachher, aus dieser Gemeinschaft aus und mit dieser Gemeinschaft, geht Jesus nachher zu den Menschen und dient ihnen. Und ich glaube, dass die Priorität, die Reihenfolge da ganz entscheidend wichtig ist. Es fängt an mit ihm, nur mit ihm. Jesus nur mit dem Vater. In der Gegenwart vor ihm. Die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Das gehört an die erste Stelle von unserem Leben. Und an die zweite Stelle gehört, dass wir mit ein paar Menschen erlauben, uns nachzuziehen. Dass wir ein paar Menschen erlauben, eine enge Gemeinschaft zu haben mit uns und wir mit ihnen. Und aus beidem fließt Kraft zu etwas Drittem. Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit ein paar Menschen, was stärkend ist, was ermutigend ist. Und aus dem heraus sind wir befähigt, unseren Dienst zu tun, den Gott uns gegeben hat. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann leben wir ja in einer Gesellschaft, wo das Zweite und vor allem das Dritte für uns eher das Neuliegende ist. Vor allem das Dritte. Wir kommen aus einer Leistungsgesellschaft, wir kommen aus einer Mach- und Tue- und du sollst Gesellschaft. Wir beklagen das immer wieder und jammern, wie viel da los ist und wir müssen tun und so weiter und so fort. Aber eigentlich lieben wir es. Denn es ist viel einfacher, umzuspringen, als still zu haben vor Gott und bedürftig zu sein. Wir fühlen uns viel wichtiger, wenn wir springen und rennen und tun können. Und wir beklagen dann das, was wir eigentlich am liebsten haben. Umspringen und dann wissen, ah ja, wenigstens kann man mehr noch für etwas brauchen. Es ist viel schwieriger, mit leeren Händen vor dem Vater zu sein. Es geht nicht darum, nur mit leeren Händen vor dem Vater zu sein. Die Geschichte zeigt ja eben, dass daraus etwas fließt. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Schauen wir doch einmal ins Erste rein. Ich weiß gar nicht, was ich... Ah, nein, das sollte noch nicht kommen. Vers 12. Es geschah in diesen Tagen, das ist das Erste, dass er wegging auf den Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Lernt uns mit dem Anfang an. Warum macht Jesus das? Ich meine... Wir stellen uns ja vor, dass Jesus einer war. Er kommt vom Thron von Gott, so sagt es der Philipperbrief in Kapitel 2, dass er aus der Nähe von Gott kommt, auf die Erde gekommen ist, aus der Gegenwart von Gott gekommen ist. Ja, ich meine, warum sucht er immer wieder die Nähe vom Vater? Er weiß ja, wer der Vater ist. Er weiß ja auch, dass der Vater bei ihm ist. Aber er braucht es offenbar immer wieder, den Vater ganz noch an sein Herz zu nehmen. Es gibt eine Geschichte ganz am Anfang vom Dienst von Jesus, wo Jesus getauft wird. Und im Zusammenhang mit dieser Taufe kommt der Tauben oben runter, setzt sich auf ihn und die Stimme vom Vater wird hörbar, wo es im Himmel ausruft: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich mein Wohlgefallen. Und das ist ganz ein wichtiger Satz. Es ist eine Vergewisserung. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Vater. Und an dir habe ich Freude. Und es sieht so aus, als hätte Jesus diesen Zuspruch immer wieder gebraucht. Der und vielleicht auch andere Zusprüche. Also immer wieder am Herz vom Vater zu sein und vom Vater zu hören, wer er ist. Vom Vater zu hören, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Er braucht es immer wieder und er kommt immer wieder zum Vater und sagt, sag's nochmal, sag's nochmal. Denn wenn man die Evangelien liest, dann hört man, kann man lesen und hören, was die Leute immer wieder über Jesus sagen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein paar Erinnerungen habt, falls ihr in den Evangelien schon ein bisschen ausführlicher gelesen habt, was die Leute so alles über Jesus sagen. Er sei der Johannes der Täufer, sagen sie über ihn, wo der schon gestorben ist. Er sei vielleicht ein Prophet. Einige sagen, er sei ein Fresser und ein Säufer. Einige sagen, er sei besessen vom Obersten von allen Dämonen. Einige sagen, er ist der Messias. Und Jesus ist nicht einmal so oberglücklich, was die Leute das sagen, denn sie sagen das richtige Wort, aber sie verstehen etwas völlig Falsches darunter. Und einige rufen eines Tages, kreuzigen. Also Jesus ist ganz vielen Stimmen ausgesetzt über ihn. Und wenn er diesen Stimmen glaubt, ist es zum Verzweifeln. Er braucht immer wieder die eine Stimme vom Vater. Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Also wer nicht ganz fest innerlich verankert und verordnet ist im Zuspruch vom Vater, du bist mein geliebter Kind, der glaubt den Lügen, die man über ihn sagt. Und zwar sowohl den Schmeicheleien wie auch den Verleumdungen. Und schau, das ist für uns immer noch heute eine grosse, wie soll ich sagen, Versuchung. Dass du meinst, du seist das, was die Leute über dich sagen. Dass du meinst, wenn sie dir schmeicheln, du seist wirklich so gut und so perfekt und so ein Hirsch oder eine Hirschin. Oder dass du glaubst, den Verleumdungen, die man über dich sagt, die kann man nicht brauchen, du bist nicht mehr viel wert. Und das ist eine der Versuche in unserer Zeit, dass wir diesen Stimmen viel, viel mehr glauben als der Stimme vom Vater, wo uns sagt, wer wir wirklich sind. Sein geliebter Kind, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Und Jesus hat das auch immer wieder festmachen müssen. Er hat das gebraucht. Und so brauchen wir das auch. Und das ist die Einsamkeit, die Zeit allein vor Gott, ist die Zeit, wo sich das wieder klärt in unserem Leben, hoffentlich. Mein Vater ist ein Bauer, 86 inzwischen. Und vor einem Jahr hat ein Schaf bei uns gelammert und sie hat 3 kleine Schäfchen gehabt. Das Dumme daran war, das ist ja wunderbar, das ist ein schöner Wurf, das Dumme daran war, dass sie eine Zitze kaputt war von dem Schaf. Also dort ist nichts gekommen. Das heisst, du hast 3 Kinder und eine Zitze. Was machst du? Als Mutterschaf schwierig zu kommunizieren mit den Kleinen, dass alle gleich viel bekommen. Das Stärkste setzt sich durch. Das hat Durchzugang und die anderen 2 stehen blökend daneben. Also, was heisst das für meinen Vater? Shoppen, Flaschen organisieren. Milch posten, wo man den Schaf fahren kann. Und 5-6 Mal am Tag mit 2 Schöppen bewaffnet, links und rechts in seinem Kittel, zu der Schafheit hindern und die Schaf tränken. Und ich war hier gerade bei ihm, es ist jetzt nicht ein super gutes Bild, aber ihr könnt sehen, um was es geht. Er hat mir seine Krisenblust zeigen. Und hat dann gesagt, er muss da noch den Schoppen mitnehmen. Und hat sich da bewaffnet. Und dann sehe ich meinen Vater, wie er da die Schäfli tränkt. Und es ist ja interessant, was passiert, wenn ein Mensch Schäfli tränkt. Ich habe das mehrmals erlebt bei uns daheim. Das war nicht das erste Mal. Was dann passiert, wenn eine bestimmte Person die Schäfli tränkt? Die Kleinen, die erklären den Mensch, den sie da tränkt, zu ihrem Muttertier. Und die kennen die Person ganz genau. Sie hören sie an der Stimme, bevor sie sie sehen. Das ist übrigens typisch für Schaf. Schaf sehen nicht gut, die hören viel besser. Sie erkennen ihr hört an der Stimme, das steht übrigens auch so im Neuen Testament. Sie sehen ihn nicht, sie hören ihn. Und so, wenn wo mein Vater da plaudernd mit mir von Weitem, wir haben die Schafe noch gar nicht gesehen, habe ich das Gemüt schon gehört von diesen Kleinen, weil sie ihn gehört haben. Und sie sind schon am Haar gestanden, haben gewedelt mit ihren Schwänzen und gewartet auf ihr Mutterschaf. Mein Vater. Und dann ist er gekommen und hat ihnen die Schöppe montiert und sie haben getrunken und ich habe gedacht, das muss ich fotografieren. Genau das muss ich fotografieren. Das ist es. Genau das ist es. Das ist Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist, wenn ich zu Gott gehe und sage, Herr, da bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche heute deinen Zuspruch. Ich brauche dein Ja. Ich brauche deine Stimme, damit ich nicht meiner eigenen oder denen von anderen mehr glaube als deiner Stimme von meinem Leben. Ich brauche dein Versorgen. Für mich ist das ein Bild, was Stille heisst, was Gemeinschaft mit Gott heisst. Wir meinen immer, wir müssen dort Gott etwas geben. Wir müssen irgendwie etwas tun, ein bestimmtes Programm abliefern, damit er zufrieden ist mit uns. Oder wir müssen ihm die Bibel vorlesen, wie wenn er sie nicht schon lange kennen würde. Nein, es geht nicht darum, dass wir da Gott etwas geben, es geht darum, dass er uns etwas gibt. Dass er in unser Leben hineinredet, dass er uns stärkt. Und Jesus hat das gebraucht. Ich habe die Band gefragt, ob sie bereit wären, nochmal einen Teil von einem Lied mit euch zu singen, kommen wir doch gerade führen, wo das so schön zum Ausdruck kommt. Wir haben das in einem Lied, im ersten, heute schon gesungen, das Kommen in die Gegenwart zum Empfangen. Und weil das so gut dazu passt, würde ich gerne den Refrain, die eine Part, dass wir den nochmal ganz bewusst so singen und uns daran erinnern, genau um das geht es. Heute und morgen, in allererster Linie, dort fängt alles an. Das Kommen in Gottes Gegenwart zum Empfangen. Zum Hören, wer wir sind. Können wir das miteinander singen? Danke vielmals. Steh doch auf dazu.
Ohne Schuld und völlig rein kann ich kommen, wie ich bin. Deine Nähe. Ich will hin zu diesem Ort, wo du mich beim Namen rufst. In deine Nähe. Ich lauf zu dir.
Das geht's. Es geht darum, letztlich um Identität. In dieser einsamen Zeit beim Vater geht es um Identität. Um zu klären, wer wir in seinen Augen sind. Und das klärt sich dann, wenn wir verstehen, wer er ist. Und wer eben wir in den Augen von Gott sind. Wenn sich unsere Identität auf unser Erfolgreichsein im Leben gründet, dann macht uns das eitel und einbildet und unbelehrbar. Wenn sich unsere Identität auf unser Scheitern gründet, auf unsere Niederlagen, dann lehnen wir uns selber ab, fühlen uns wertlos und unbrauchbar. Und beides ist eine Katastrophe. Und darum brauchen wir es, dass unsere Identität sich auf etwas anderes gründet, auf einen Zuspruch vom Vater. Und schaut, die Einsamkeit, dass sie vor ihm, das geschieht ja nicht einfach. Und darum hat es auch mit einer Disziplin zu tun, zu sagen, ich brauche das. Ich bin bedürftig. Und darum schaffe ich Raum für das in meinem Leben. Ich schaffe Raum für das, nicht um Gott zu beeindrucken, sondern weil ich es so dringend nötig habe, dass ich mich nicht über meine Misserfolge definiere und auch nicht über meinen scheinbaren Erfolg. Wie wäre es, du würdest jeden Tag eine Viertelstunde sagen, Herr, da bin ich. Ich brauche es wieder zu hören, dass ich dein geliebter Kind bin, dass du mein guter Hirt bist, und mir heute nichts fehlt, weil du mein guter Hirte bist. Dass mir nichts fehlt von dem, was ich jetzt unbedingt brauche. Ja, vielleicht schon wünscht, die geht nicht in die Erfüllung. Wie hat es der Bonhoeffer gesagt? Nicht all unsere Wünsche erfüllt Gott, aber all seine Verheißungen. Und ich glaube, dass deine Verheißung, dass es heute langt, dass du da bist, dass die dreht. Und dass das langt, dass du da bist. Wie wär's, du würdest möglichst keinen Tag vergehen, ohne das festzumachen. Nicht als Zwang, nicht als Druck, nicht weil du schlecht bist, wenn du das nicht machst, aber weil dir etwas fehlt, wenn es nicht vorkommt in deinem Leben. Und dann ist Jesus einen Schritt weiter gegangen. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich. Und dann lesen wir die schöne Geschichte von diesen 12 Männern, die er mit Namen nennt und die er mit ihnen eine Gemeinschaft bildet. Jesus, der nicht allein will sein. Wir denken vielleicht, okay, Jesus hat das darum gemacht, weil der hat ja dann nachher, wo er im Himmel ist, einfach ein paar gebraucht, die seinen Job weiterführen. Also das war eigentlich einfach so eine Art Kaderselektion gewesen. Und das ist falsch. Nur halb falsch, aber halb falsch, halt doch halb falsch. Im Markus-Evangelium lesen wir an der genau gleichen Stelle etwas ganz, ganz Wichtiges. Dort tönt es ein bisschen anders als hier. Dort heisst es nämlich, und er ruft 12 zu sich, das steht da so nicht, aber das steht in Markus Kapitel 3, könnt ihr es nachlesen, damit sie bei ihm seien. Und damit er sie aussende. Nochmal, er rief sie, Markus 3, Vers 14, damit sie bei ihm seien. Und damit er sie aussende. Also das sind 2 verschiedene Sachen. Und an erster Stelle steht nicht Kaderselektion, damit er sie aussende, sondern damit sie bei ihm seien. Also das heisst, er will, dass die 12 Männer um ihn herum eine enge Gemeinschaft bilden. Er will nicht allein sein. Der Sohn von Gott will nicht allein sein. Er sucht Nähe, er sucht Gefährten, er sucht Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft heraus entsteht dann auch ein Auftrag für sie, natürlich, aber zuerst eine Gemeinschaft. Und das dünkt mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Wo dann im Garten Gethsemane die Gemeinschaft zerbricht, mehr und mehr ist Jesus zu Tode betrübt. Natürlich auch wegen dem Leiden, das auf ihn zukommt, aber dass er ausgerechnet dann die Gemeinschaft zerbricht, ist für Jesus ein enormer Schmerz. Und er redet ja mehrmals darüber, dass sie ihn werden verlassen. Jesus sucht und braucht Beziehung, Austausch, Vertrautheit. Und er sucht sie in dieser Jüngerschar. Und wir wissen, dass er ja dann zu Tränen von denen nochmal eine engere Beziehung hat. Und dass einer von ihnen sein geliebter Jünger war, ist der Johannes. Also er hat da ganz offensichtlich auch emotionale Nähe gesucht. Zu Menschen, zu seinen Jüngern. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Entscheidendes auch für unser Leben, dass es das auch gibt. Neben der Gemeinschaft mit Gott, auch Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wenn jemand sagt, mir langt die Gemeinschaft mit Gott, ich brauche keine anderen Menschen, dann halte ich das für eine, ja, sagen wir mal, etwas, was Jesus auf jeden Fall so nie gesagt hat und nie gelebt hat und nie gelehrt hat. Sondern er hat Nähe gesucht zu ein paar Menschen. Und jetzt ist ja das so, dass man vielleicht im Alltag auch als Christen ganz viele Begegnungen hat. Man hockt nebeneinander im Gottesdienst und so und trifft sich da und dort. Aber das heisst noch nicht, dass da Nähe entsteht. Das heisst noch nicht, dass wir echte Gemeinschaft haben. Und darum gibt es das, dass manchmal Leute sagen, ich gehöre zwar zu dieser Gemeinde schon lange, aber eigentlich bin ich allein. Begegnungen ja. Gemeinschaft, Vertrautheit, nein. Gemeinschaft habe ich dort, wo ich Menschen gegenüber mein Herz öffnen kann und wo sie es mir gegenüber tun, wo Menschen mir gegenüber das Herz öffnen können. Gemeinschaft habe ich dort, wo ich Menschen erlaube, in mein Herz hineinzuschauen, wo wir Freude teilen, unsere Kämpfe, unsere Fragen und unsere Zweifel. Ich habe euch da etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr auch so etwas habt, daheim so eine Matroschka-Puppe. Kennt ihr das? Das Schöne ist ja, wir sind viele. Da hinten hat es ja immer noch mal jemanden. Und da hat es ja dann noch mal jemanden. Und da hat es noch mal jemanden. Und so weiter und so fort. Jetzt, wenn Christen zusammen sind, dann passiert immer wieder etwas Ähnliches. Sie zeigen sich den anderen mit ihren roten Bäckchen. In ihrer ganzen Grösse, in dem, wo sie stark sind. Aber sie verstecken, was in ihnen ist. Und dass es in ihnen nicht so beeindruckend oft aussieht wie draussen, sondern dass da innen vielleicht ein kleiner, verunsicherter Manöcku ist, der sich manchmal klein fühlt und schwach fühlt, nicht geliebt fühlt, unsicher fühlt, aber weil ja Jesus alles ist für mich, muss ich auch nach aussen so tun, wie wenn ich kein Problem hätte. Also wir zeigen uns eigentlich nur die beeindruckenden Aussenfassaden, aber nicht, was in uns ist, weil das sieht ja nicht so beeindruckend aus. Und auch nicht so hingebungsvoll. Gemeinschaft ist, wenn es ein paar Menschen gibt, die dich so sehen dürfen. Und wo du dich für das nicht mehr schämst. Wo du dich angenommen weißt, für das, wer du wirklich bist. Und nicht für deine Performance. Nicht für dein Gesichtsmanagement. Das ist Gemeinschaft. Jesus hat sie gebraucht, die Leute, wo er so sein kann. Jetzt gehen die Manöckel. Ja, so verkehrt manchmal unser Leben. Jesus hat die Männer, wo er ganz noch an sich hingelassen hat, wo er eben im Garten Gethsemane gewogt hat, vor ihnen schwach zu sein und zu brüllen, Tränen zu haben, die hat er mit Namen genannt. Jeder einzelne Name ist genannt worden in dieser Geschichte. Da, habt ihr es gesehen? Und meine Frage an dich, kennst du die Namen von diesen Menschen auch, wo du echte Gemeinschaft hast mit ihnen? Wo aus dieser Gemeinschaft heraus Kraft fließt in dein Leben, Zuversicht. Du musst sie mit Namen nennen. Jesus hat sie auch müssen mit Namen nennen. Er musste sagen, der ist es, der ist es, der ist es. Nenn sie mit Namen. Und form die Gemeinschaft. Jesus hat die Gemeinschaft geformt. Er hat einfach gesagt, oh, da sind wir. Genau, wir haben ja schon lange auf mich gewartet und wir sind ja schon lange ein Herz und eine Seele. Jesus hat sie geformt. Er hat Zeit investiert in diese Männer. Und so entstehen in unserem Leben Beziehungen, indem wir sie beim Namen nennen und indem wir die Gemeinschaft formen. Und das ist schwierig. Sehr schwierig. Denn das geht lang. Das braucht Zeit. Und wenn dann zum Beispiel ein Mann zu einem anderen Mann geht und sagt, übrigens, möchtest du gerne ein Freund von mir sein, dann springt er weit fort. Was will der von mir? Muss ich jetzt dem immer in die Augen schauen und genau wissen, wie es dem geht? Oder was will der von mir? Also, man muss einen Weg finden, ins Gespräch zu kommen mit Menschen und ehrliche Gespräche zu führen, dass Nähe entsteht, ohne dass man den anderen vergeistert und überfordert. Das ist schwierig. Ich könnte euch jetzt da eine lange Geschichte erzählen, wie ich als freundloser Mensch über Jahre haben müssen lernen, wie man Beziehungen aufbaut zu anderen Männern, die ich nicht mehr hatte. Das ist schwierig. Der John Ortberg hat mal gesagt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und dann merkst du, er hat ja auch einen Macken. Und der hat ja auch nicht alles so schön reihenweise aufgeräumt in seinem Leben. Der ist ja mindestens so schlimm wie nie. Jesus hat in dieser Gemeinschaft von diesen Männern einen Verräter gehabt. Jesus hat in dieser Gemeinschaft von Männern jemanden gehabt, der ihn verleugnet hat. Und alle haben ihn an einem entscheidenden Moment im Stich gelassen. Und Jesus hat all das gewusst. Und trotzdem mit ihnen eine Gemeinschaft geformt. Warum? Es ist so, so wichtig, dass in unserer Gemeinschaft mit anderen Menschen, oder es gibt ja dann die, die sagen, okay, ich habe so viele Leute, ich brauche nicht mehr so viel Gemeinschaft mit dem Vater. Jesus ist mir nach, durch den Brüder, durch die Schwester, durch andere. Genau darum brauchen wir ganz stark den Zuspruch vom Vater. Weil wir sonst mit der Enttäuschung in unseren Beziehungen nicht umgehen können. Denn die Menschen, die uns hier noch sind, das sind auch die, die uns enttäuschen. Die grössten Beziehungsverletzungen, die erleben wir nicht am Bahnhof bei der Kioskfrau. Die erleben wir in der eigenen Familie. Die erleben wir in der eigenen Gemeinde. Dort, wo sich Menschen aufeinander einlassen, dort entstehen die grössten Beziehungsverletzungen. Und wenn dann dein Herz nicht in Gott verankert ist und deine Identität, dann wirst du die Bitterkeit und Verletzung, die dir da zugefügt worden ist, nicht mehr ablegen können. Dann wird deine Enttäuschung über das Versagen deiner Mitmenschen, die ja eigentlich deine Freunde sein sollen, deinen Mut nehmen und du wirst auf Distanz gehen. Oder du fährst auch von Zeugen erwarten, von deinen Freunden, die sie nicht geben können. Du erwartest plötzlich alle Bestätigung von deinen Mitmenschen, anstatt sie von Gott zu erwarten. Also, wer in Gott verankert ist, der kann anderen erlauben, ihn zu enttäuschen. Und der ist fähig, auch andere zu enttäuschen. Und übrigens, das müssen Christen lernen, andere strategisch zu enttäuschen. Du enttäuschst andere sowieso, also enttäuschst die Richtigen im richtigen Moment. Nicht aus Böswilligkeit, aber du kannst es gar nicht verhindern, verstehst du? Weil manchmal Leute von dir etwas wollen und sehen, was du nicht hast. Du kannst es nicht geben. Dann tu nicht so, als könntest du es geben. Dann musst du sagen, das kann ich nicht geben. Das kann ich nicht sein. Aber ich kann mit dir zu Gott gehen, damit er dir es vielleicht geben kann. Die Verankerung im Herz vom Vater ist genau in dieser Gemeinschaft so entscheidend wichtig. Gemeinschaft kann nur haben, wer aus der Beziehung mit dem Vater kommt, dann kann er die Gebrochenheit von seinem Gegenüber annehmen. Dann kannst du annehmen, dass der andere, wo du gedacht hast, es sei ein ganz herrlicher Kerl, dass das ja auch nur so einer ist. So wie du. So ein kleines Mannöckeli. Und das ist okay. Und wir gehen miteinander den Weg. Wir teilen unser Leben, unsere Schwächen und unsere Stärken. Wir bleiben beieinander, auch wenn wir einander es manchmal nicht so einfach machen. Das ist ja übrigens Ehe. Das ist Partnerschaft. Das ist Familie. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Gemeinde heisst, ja zu sagen zu Leuten, die du dir eigentlich selber gar nicht ausgesucht hättest. Und jetzt sagst du aber, um Gottes Namen sind wir miteinander unterwegs. Und der Herr ist entscheidend. Ich bin auf ihn in erster Linie bezogen. Und dann, das ist das Zweite, die Familie von Gott eingebunden sein, Verbundenheit, Annahme, Ermutigung, Vergebung erfahren. Dort, wo du neue Beziehungen hast, dort lernst du vergeben. Und nur der kann vergeben, der liebt. Oh, das sollte nicht kommen, das sollte kommen, ja. Und dann geht Jesus durchab und geht zu den Menschen und dient ihnen. Der Henry Nouwen, von dem habe ich zwei, drei Sachen geklaut zu dieser Predigt. Er sagt, unser Dienst, den wir tun, im Reich von Gott oder wo auch immer, auch in der Familie, unser Dienst ist nicht so sehr etwas, was wir tun. Unser Dienst ist etwas, was wir vertrauen. Ein Dienst tun heisst primär Vertrauen. Auf was vertrauen? Schaut, es ist interessant, dass hier am Schluss Jesus und all diesen Menschen, die zu ihm kommen, steht etwas ganz Interessantes. Es steht, alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Könnte es sein, dass die Kraft, die hier von ihm ausgeht, etwas zu tun hat mit dem Gebet beim Vater? Und dass sie etwas zu tun hat mit der Gemeinschaft von diesen Jüngern? Dass also da sein Tank gefüllt worden ist? Geistlich, emotional, physisch, ganzheitlich halt einfach. Und jetzt geht Kraft aus ihm aus. Jetzt kann er gehen. Er hat empfangen, er ist beschenkt worden und jetzt kann er gehen. Und es geschieht. Es geht Kraft von ihm raus. Er ist versorgt mit dem Ja von Gott. Er ist versorgt mit dem Zuspruch von der Gemeinschaft. Und jetzt ist sein Leben voller Kraft. Und jetzt geht es nicht darum, etwas Bestimmtes zu leisten. Wir müssen irgendwie etwas zerkrampfen aus sich selber. Sondern es geht darum, einfach zu vertrauen, dass wenn Gott mich jetzt ruft in Dienst für ihn, dass Kraft von mir ausgeht. Versuch doch mal, wenn das nächste Mal einen Dienst für Gott tut, nicht zu denken, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich dieses machen, jetzt muss ich es unbedingt ganz richtig machen, sondern geht in die Situation hinein und vertraut euch dem Vater im Himmel, dass jetzt Kraft von euch ausgeht. Und zwar egal, ob du das spürst oder nicht. Ich bin im Zug dahin, im Speiswagen gesessen, einen Kaffee getrunken, hocke gegenüber einem Mann, der ein Meditationsbuch gelesen hat. Und ich habe gemerkt, er ist unruhig. So entspannt hat er nicht ausgesehen. Vielleicht darum hat er das Buch gelesen. Und ich dachte, Herr, ich glaube, dass Kraft von dir ausgeht. Von mir ausgeht, weil du in mir wohnst. Was soll ich ihm sagen? Ich habe ihn gefragt, was er da liest. Ja, das Buch über, dann sind so Begriffe gekommen, bestimmte Art von Meditation, wo man mit dem kleinen Finger anlenkt. Ich dachte, okay, das ist eigentlich auch noch Stress, immer auf einen kleinen Finger zu drücken. Aber ja, das ist eine Art von Meditation, das wird so gelehrt. Und ich habe ihn gefragt, haben Sie auch schon mal Jesus Christus meditiert? Haben Sie in Ihrem Leben schon mal etwas Schwieriges erlebt? Ich glaube, dass Heil und Frieden und Ruhe von ihm kommt. Wir haben ein paar Worte miteinander geredet. Ich bin ausgestiegen. Ich habe nichts gespürt. Er hat gesagt, oh, jetzt werde ich sofort Christ. Aber ich glaube, dass Kraft von mir ausgeht. Nicht wegen mir. Es hat nicht mit mir etwas zu tun. Es hat mit ihm etwas zu tun. Und damit, dass er dort, wo wir sind, wirkt. Dienst heisst einfach schlicht Vertrauen, dass dort, wo er uns reinschickt, dass er dort wirkt. Und dass Kraft von uns ausgeht. Seine Kraft. Schaut, ein grosser Teil von unseren Problemen und von unseren Krisen, von unserem Stress, von unserer Unzufriedenheit, die sind oft ein Indiz dafür, dass wir die Reihenfolge verloren haben. Dass wir nicht in diesem Dreiklang leben. Wenn wir nur unsere private Gemeinschaft mit Gott pflegen, aber keine Beziehung haben, dann bleiben wir einsam. Wenn wir keinen Dienst wagen, geht keine Kraft von uns aus. Wenn wir uns nur in Beziehungen bewegen, 100 Freunde haben, dann hören wir mehr auf die Stimme der anderen als auf die Stimme vom Vater. Und dann geht auch keine Kraft von uns aus. Wenn wir uns Kopf voran in den Dienst stürzen, ohne Gemeinschaft mit dem Vater in unserem Herz zu tragen, ohne seinen Zuspruch, ohne die Ermutigung auch von anderen Menschen, dann geht keine Kraft von uns aus. Im Gegenteil, dann geht uns der Saft aus. Und Jesus will nicht, dass dir und mir der Saft ausgeht. Er will, dass von dir und von mir Kraft ausgeht. Das ist, was er will. Das ist sein Vorbild. Und mit dem dürfen wir rechnen in der Nachfolge von ihm. Und darum kannst du mutig darauf los und vertrauen, wenn du aus der Gegenwart von ihm kommst und aus der Ermutigung von Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und dann geschehen Wunder. Ich bin überzeugt, dann geschehen Wunder. Ob du es merkst oder nicht. Ich bin heute so weit, früher habe ich mir gesagt, Herr, ich möchte deine Wunder sehen. Ich bete nicht mehr so. Ich sage nur, ich möchte das Wunder. Geschehen. Sehen muss ich es nicht. Ich glaube, dass du es tust. Natürlich sehe ich es gern. Kein Problem. Also, ich schaue dann nicht weg. Aber ich glaube daran, dass es geschieht, auch wenn ich es nicht sehe. Und hier und da wirst du es auch sehen. Aber es ist nicht einmal so wichtig. Hauptsache, es geschieht. Und um das geht es. Und nicht um mich. Lass uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir sind heute hier mit ganz verschiedenen Geschichten, Lebenslasten, Unsicherheiten, Krankheiten, mit Sünde, mit Stolz, mit eigenem Sinn. Nur du, zerbrichst unsere äußeren Schalen und kommst zu unserem Herz. Du hast den Zugang dorthin und du kannst ihn verschaffen. Und das möchtest du tun. Und jede Frau und jeder Mann in diesem Raum in den nächsten Tagen wieder ganz, ganz neu in deine Gegenwart rufen. Da, wo wir hören können, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Herr, schenke uns neu die Erfahrung, von dir versorgt zu werden. Und schenke uns Freundinnen und Freunde. Schenke uns Gefährten. Herr, einige von uns sind ganz hilflos an dem Punkt. Ja, woher denn und wie denn? Ich würde ja schon gerne. Ich bitte, dass du denen, die merken, dass sie das brauchen, einen Weg eröffnest in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen und Jahren, ein paar Menschen zu finden, die sie ehrlich sein können zu ihnen. Und dass die Gemeinschaft sie stärkt, so wie die Stimme von dir sie stärkt. Und dass wir dann uns senden in Dienst an Menschen. Und die nicht krampfhaft alles richtig machen wollen, sondern einfach nur zu vertrauen, natürlich, indem wir uns das Beste geben, aber zu vertrauen, dass du dafür sorgst, dass dann, so wie bei deinem Sohn Jesus Christus, Kraft von uns ausgeht. Lass uns etwas von dem erleben in den nächsten Tagen. Dass Kraft in unsere Familie, in unsere Beziehungen, in unseren Arbeitsplatz, in die Gemeinde hinein, dass Kraft ausgeht. Deine Kraft, dir zur Ehre. So segne du die Gemeinde. Erfüll sie mit Leben von dir. Immer wieder neu. Amen.